Fotopodcast.
Hallo liebe Fotofreunde, willkommen zur Fotopodcast Folge 44. Heute dabei der Stefan.
Hallo.
Und ich, der Marek. Ja, Stefan, du hast mir vorhin erzählt, du hast ein Fotoshooting mit ganz vielen Leuten in unserem Studio gehabt. Ich glaube 21, kann das sein?
Ja, das passt.
Wie hast du das hingekriegt?
Also das habe ich mir vorher nicht gut genug überlegt, würde ich sagen.
Man muss dazu sagen, wir haben jetzt nicht die ganz breite Rolle bei uns hängen, sondern die normale, was ist das, 2,50 Meter?
Oder drei, irgend sowas dazwischen.
Drei Meter kann auch sein. Also die normale Standardlänge, da wird es bei der Menge schon ziemlich eng, oder?
Genau, das hat auch nicht geklappt. Also so die Aufgabe war, das war eine Firma, und die wollten für eine Drucksache Bilder von jeder Einzelperson haben, die alle gleich aussehen sollten, also vor dem gleichen Hintergrund. Und dann ein Gruppenbild. Und das Gruppenbild, das hat dann nicht auf den Hintergrund gepasst, obwohl ich dann die in mehreren Reihen gestellt habe. Aber da wird nachher nichts drumherum gehen. Freistellen und nachbearbeiten ist da angesagt. Das habe ich noch nicht gemacht. Aber an den Einzelbildern bin ich schon dran und das Gruppenbild war wieder erwarten eigentlich gar kein Problem. Das war nach der dritten Aufnahme im Kasten wirklich auch gut. Keiner die Augen zu, alle ordentlich geguckt. Das war schon erschreckend gut. Aber dann ging es los und das hatte ich so ein bisschen unterschätzt. Wenn man dann da 21 Leute im Studio hat und alle wollen dann noch ein Porträt und warten, und es sollte vor zwei verschiedenen Hintergründen sein, sodass nachher beim Druck man auswählen kann, was besser so in das Gesamtdesign reinpasst. Also hatten wir so einen leicht blauen und einen grauen Hintergrund. Jo, und das hieße also von den 21 Personen jeder zweimal. Und das hat ganz schön geschlaucht. Also, die haben es Gott sei Dank locker und lustig genommen. Ich hatte das Licht auch schon vorher aufgebaut. Das heißt, ich hatte ein Hauptlicht von rechts mit einer großen Softbox und ein Aufhelllicht von links unten, ganz nah dran, und ein Headlight. Die Hintergründe konnte ich einfach hoch und runter ziehen auf unserem System. Das war von Vorteil. Ja, dann habe ich losgelegt. Und die Schwierigkeit dabei ist wirklich zu gucken, dass die sich dann alle ähnlich positionieren und die Unterschiedlichkeit der Menschen in den Griff zu kriegen, weil da gibt es welche, die setzen sich hin und posen einfach von der Leber weg und man hat seine größte Freude. Und andere, die sind verkrampft und es ist schwierig vor der Kamera und da muss man dann eher arbeiten, damit das gut aussieht.
Vor allen Dingen hat man zum Teil dann auch die Schwierigkeit, die Größen auszugleichen, ne?
Aber ich habe immer sehr auf meinen Aufnahmeabstand geachtet. Ich habe mich selbst auf so einen Barhocker gesetzt, einen von uns, den man so ein bisschen leicht gut bewegen kann, und habe die auch auf einen Barhocker gesetzt. Der ging dann hoch und runter fahren, da konnte ich schon einiges ausgleichen, sodass ich sie immer einigermaßen hatte, und es hat im Großen und Ganzen auch ganz gut funktioniert, dass so von dem Größenabstand ich das immer getroffen habe. Aber da muss man immer selbst drauf achten, weil wenn man so viele Bilder macht, dann vergisst man das leicht zwischendrin. Und was wirklich auch ein großes Problem war, es waren ungefähr 10 Brillenträger und dann das Licht immer so hinzukriegen, dass es nicht spiegelt. Da habe ich dann da sieht man auch, wie unterschiedlich Brillen sind, obwohl alle behauptet haben, sie haben entspiegelte Brillen. Wobei die Entspiegelung ja in der Regel eigentlich, wenn ich das immer richtig verstanden habe, beim Optiker von hinten erfolgt, also von der Innenseite, damit kein Seitenlicht von hinten blendet. Aber wie auch immer, es gibt Brillen, da kann man sauber durchfotografieren, und es gibt Brillen, da muss man dann mit dem Licht tricksen, indem man guckt, also zum Beispiel das Hauptlicht habe ich dann sehr hoch gemacht und von oben runter so schräg kommen lassen, und man muss den Kopf ganz genau einstellen und korrigieren. Das sieht dann manchmal nicht mehr ganz so locker aus, und da muss man wieder dafür sorgen, dass sie sich entkrampfen, ohne die Kopfposition wesentlich zu verändern. Und mit dem schrägen Licht von unten, ganz unten, das ging auch sehr gut mit den Brillen. Das war weniger das Problem, das Hauptlicht war einfach das Problem.
Aber das ist meistens schon ein ganz guter Tipp. Also gerade wenn man jetzt weniger Leute fotografiert, vielleicht nur ein Porträt oder so, dann das Hauptlicht relativ hoch ansetzen, dann hat man da eigentlich ganz gute Chancen, die Reflexionen der Brille auch auszugleichen.
Genau, also das hat gut funktioniert. Was auch noch ein wichtiger Tipp war, und das fällt einem dann auf, wenn man so viele hintereinander fotografiert, manche sitzen einfach schön gerade da drauf und haben auch dann eine schöne saubere Haltung und manche haben so diesen Rundrücken und sinken in sich zusammen und dann rutscht der Kopf so nah auf die Schultern und das sieht, wenn man so einzeln mit einer Person 2 Stunden arbeitet, dann merkt man das oft gar nicht so oder achtet nicht mehr drauf, aber wenn da im 10-Minuten-Takt die Leute wechseln, dann sieht man genau, wer gerade sitzt und dann muss man auch so ein bisschen gucken, dass die dann wirklich gerade sitzen und die Schultern aber wieder hängen lassen und das Kinn nicht zu hoch nehmen und so. Aber es hat eigentlich richtig Spaß gemacht.
Voll, die Bilder sind ja, glaube ich, in dem Fall auch alle nebeneinander. Das heißt,
genau.
Sieht man dann irgendwelche nicht schön positionierten Sachen, sieht man dann gleich auf Anhieb.
Genau. Also, ich bin aber insgesamt recht zufrieden. Was ich so ein bisschen unterschätzt hatte, ist so nach 3 Stunden Fotografieren am Stück. Also ich habe keine Pause gemacht, weil die Leute ja gewartet haben und wieder gehen wollten. Und die hatten dann auch Fahrgemeinschaften gebildet, so dass ich immer autoweise die abgefertigt habe. Es ist schon, wenn ich den Batteriegriff mit dem Hochformatauslöser nicht gehabt hätte, da wäre mir wahrscheinlich die Schulter abgefallen, weil so 3 Stunden immer Kamera hoch, runter ansetzen, da merkt man auf einmal, wie schwer das Ganze doch ist. Mhm. Und weil ich habe im Hochkant natürlich gearbeitet, bei den Porträts und wenn ich mir dann vorstelle, ich hätte die ganze Zeit umgreifen müssen oben rum und die Kamera halten von oben, das hätte ich wahrscheinlich nicht durchgehalten. Und das ist einfach mit dem Hochkant-Auslöser, mit dem Batteriegriff genial, weil ich kann den Ellenbogen unten behalten und habe quasi ein Dreieck, ich kann die Kamera stützen.
Weil ich das zum Teil auch trotzdem so mache, ich halte die Kamera trotzdem so fest und ich löse mit dem Mittelfinger aus. Das heißt, mit dem Mittelfinger kann ich um die Kamera drum rumgreifen, wenn ich jetzt den Hochkantgriff nicht dabei habe. Mhm. Und dann kann ich trotzdem so die Position meiner Hand genauso halten und kann damit auslösen. Also das finde ich eigentlich immer ganz angenehm.
Das muss ich mal probieren. Aber ich habe echt kleine Hände im Verhältnis. Wahrscheinlich komme ich nicht drum.
Das mag vielleicht nicht mit allen Händen funktionieren.
Genau.
Aber vielleicht mit einer 1000D, da kann das... Die ist ja ein bisschen kleiner gebaut, also da sind die Chancen, glaube ich, noch ganz gut.
Ja, wobei die D90 ist ja auch einfach schön klein und für meine Hände wie gemacht. Aber bei solchen Sachen möchte ich dann wirklich diesen Batteriegriff nicht vermissen. Komme
also
ich nachher nochmal kurz
S5 zu. S5 klappt bei mir.
Genau.
Ja.
Ja, es war letztendlich erfolgreich. Ich muss jetzt halt alle Bilder nachbearbeiten, von den 21 Personen immer 2 gute raussuchen, einmal auf Grau und auf Blau und die dann noch optimieren für den Druck. Das macht jetzt noch Arbeit, da bin ich noch nicht durch. Aber die haben gut mitgemacht. Klar, die hatten bei uns auch Platz im Studio und haben sich unterhalten und Kaffee getrunken. Und was auch wichtig war, wer schon mal bei uns im Studio war, wir haben ja einen High-Key und einen Low-Key-Bereich und in dem Low-Key in der schwarzen Ecke, da hängt ein dicker Vorhang davor. Und da habe ich die Bilder gemacht. Einmal, weil ich da gut das Licht kontrollieren kann und das zweite Mal, die anderen haben nicht zugeguckt, weil dann wird es noch schwieriger für Leute, die nicht gern vor die Kamera gehen und hier sozusagen als Team gezwungen sind, ein Foto von sich machen zu lassen, weil es eben alle machen, ist es viel einfacher, wenn man da alleine mit denen ist und nicht 10 Leute drumherum stehen. Das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Tipp, wenn er mit vielen macht. Das gibt Leute, die performen da richtig und es gibt aber ebenso viele Leute, die dann noch mehr verkrampfen.
Das gleiche werde ich jetzt die Woche auch haben. Also ich habe einen ähnlichen Auftrag, aber der ist leider on location. Also das heißt, ich kann nicht im Studio das Ganze machen, sondern ich fahre mit den Blitzköpfen dann dorthin. Zusehen, dass ich ein paar große Softboxen mitnehme, dass ich auf jeden Fall irgendwie große Möglichkeiten habe, da schattenfrei das Ganze hinzubekommen. Und
genau,
ich habe mir allerdings noch nicht die Räume angeguckt. Da muss ich mal schauen, wie das so hinpasst mit den Hintergründen und so weiter.
Ja, ich meine, wir haben auch genügend Abschatter, die kannst du ja auch umfunktionieren, eigentlich im Rücken von dir, sodass sie eine Sichtblende geben. Das wäre auch eine Möglichkeit.
Ja, ich hoffe, die haben ein paar Räumlichkeiten.
Ja. Eigenes Zimmer ist am besten.
Genau. Ja, ich hatte mal einen Karnevalsverein im Studio gehabt. Das war auch eine ganz lustige Sache.
Das waren aber schon, nur 11, glaube ich, oder?
Genau. Naja, ich glaube nicht ganz. Also es war nicht der ganze Elferrad, aber es war halt so dieses Gestirn, dabei, also Prinz und Prinzessin plus dann die, wie nennt sich das dann noch so, dieses ganze Gefolge dahinter
Adjutanten
und ja, und ein Teil des Elferrates. Also es war schon auch recht gut gefüllt, aber da war das Problem wirklich gewesen. Normalerweise kannst du dir das ja dann aufteilen, dass du sagst, die Kleinen nach vorne und so weiter und setzt das ein bisschen, vielleicht auch versetzt oder so weiter, dass das. Aber die haben ja wirklich ihre Reihenfolge. Das heißt, nicht unbedingt der Kleine muss auch nach vorne, der hat seinen Platz ganz woanders gehabt und der stand dann hinten. Also hinten aus dem Studio Kisten beigeholt, dass der ein bisschen höher kommt und
genau, das dann haben wir da ein bisschen ausgeglichen. Also ich habe die erste Reihe auf eine Bank gesetzt und dann habe ich die mittlere Reihe stehen lassen und die hintere waren die ganz großen oder wo es nicht gereicht hat, hat dann eben unsere Fußtritte dort, dass die alle ein Stück höher standen.
Hm.
Ach, aber ging da war's wieder erwarten doch ganz ordentlich.
Ja, aber da war es bei mir auch ziemlich eng mit dem Hintergrund. Also wer da eine schöne große selbstgemachte Hohlkehle hat oder so, der hat da natürlich bessere Karten.
Ja, vielleicht haben wir das irgendwann mal.
Vielleicht irgendwann mal.
Ja. Marek, dann hast du hier was vermerkt für unsere Sendung zum Thema Adobe Photoshop.
Genau.
Da gibt es einen Geburtstag.
Ist jetzt zwar eigentlich schon ein bisschen her, aber am 19. Februar ist Photoshop 20 Jahre alt geworden. Ja, und da haben natürlich.
Das ist ein gesegnetes Alter für ein Programm.
Ja.
Das ist die Rentnerklasse, und oder wie nennt sich das?
Ja, wenn man sich das überlegt, wie schnell die Technik voranschreitet, also 20 Jahre, die sind schon echt lange dabei. Also. Wenn man sich überlegt, was da einfach so Stand der Technik war, das ist schon heiß. Und ja, jetzt haben überall auf der Welt haben sich halt Leute getroffen und haben das so ein bisschen gefeiert. Und es gibt auch einen Blog, glaube ich, irgendwo auf Facebook. Da kann man sich dann austauschen. Ja, vor 20 Jahren hatte das ein Thomas Knoll oder Noll, wie spricht man das richtig aus? Ich weiß es gar nicht. Der hatte das Programm unter dem Namen Display entworfen. Und Adobe hat das dann irgendwann 88 als Software in einer Lizenz vergeben, also als Lizenz verkauft und hatte dann die erste Version 1990 verkauft. Die sind dann davon ausgegangen, dass sie so in den ersten 20 Jahren pro Monat 500 Exemplare verkaufen. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wer alles Photoshop hat oder wie weit das mittlerweile verbreitet ist, dass das führende, die führende Bildverarbeitungssoftware im Bereich der Bildbearbeitung ist, das ist schon enorm. Mit Photoshop 3.0 hatten sie dann die Ebenen mit einbezogen. Das, was es letztendlich jetzt auch ausmacht, also in verschiedenen Ebenen zu arbeiten. Und mit Photoshop 7.0 kam dann zum Beispiel auch mal irgendwann der Reparaturpinsel dazu. Und ja, die neueren Sachen, denke ich, sind allen bekannt. Aber ich fand das schon ganz witzig, so 20 Jahre. Und wenn man jetzt so zurückschaut, also vor 20 Jahren, hat man das schon überall eigentlich in den Agenturen oder bei irgendwelchen Werbegrafikern schon mal gehört, dass die mit Photoshop arbeiten und sich da langsam so mit auseinandergesetzt haben.
Aber es kam ja eher so aus der Grafikbearbeitungsecke, aus der Designer-Ecke am Anfang und ist dann zu einem Fotobearbeitungsprogramm geworden.
Genau. Ne?
Und ist eigentlich jahrelang das einzig Wirkliche gewesen, womit Fotografen dann gearbeitet haben. Und seit 2-3 Jahren haben wir dann diese neue Gattung von Programmen bekommen wie Aperture oder Lightroom, die eben sich so zu so einer digitalen Dunkelkammer entwickelt haben, wo man
aus dem RAW-Shooter entstanden.
Genau, wo man quasi Bildbearbeitung im Sinne, was in der Dunkelkammer früher lief, das meiste zumindest, dort relativ einfach in einem besseren Workflow abbilden kann, dafür nicht so komplexe Sachen machen kann wie in Photoshop und bestimmte grafische Elemente sowieso nicht oder mit Ebenen zu arbeiten und solche Geschichten. Okay, dann mache ich mal weiter. ein paar kurze Nachrichten vom Kameramarkt für euch zusammengetragen, was wir als wichtig empfinden. Canon hatte für die 5D Mark II ein Firmware-Update, welches einen Fehler im Audiobereich hatte. Und sowas kann passieren, sollte nicht, aber kann, was allerdings dann doch erstaunlich war, dass sie so schnell reagiert haben und innerhalb eines Tages ein Update gebracht haben. Das heißt, wer diese 203 installiert hat und bis jetzt das noch nicht gemerkt hat, weil er vielleicht keine Videos gemacht hat, es gibt ein 204 und es wird empfohlen, dieses Update zu machen. Ja, was mich wieder besonders erfreut, die Kameragattung der Micro Four Thirds hat sich wieder erweitert. Es gibt von Panasonic die DMC G2 und G10, Nachfolger von der G1. Und hier gibt es jetzt mit der G2 sozusagen das Premium-Produkt und mit der G10 eine Einsteigerkamera. Mich fasziniert das immer nur so, das habe ich ja schon öfters gesagt, weil das wirklich kleine Kameras mit Wechselobjektiven sind und zwar mit einem digitalen Sucher, aber mit einem großen Chip im Gegensatz zu Kompaktkameras und sie von der Größe halt zwischen Spiegelreflex und Kompaktkameras liegen, damit ideal sind fürs Reisen und sehr vielfältig einsetzbar, die gute Videos machen. Also wer sich dafür interessiert, wir setzen einen Link auf die Homepage mit einem verlinkenden Artikel, wo ihr euch über die Kameras informieren könnt. Und wer auf der Suche ist, Umstieg von Kompakt auf Spiegelreflex, sollte sich mal die Micro Four Thirds angucken. Vor allem, wenn er eben nicht zu viele große Sachen mit rumschleppen will, ist das eine sehr interessante Alternative.
Ja, das hört sich auch gut an. Und wer dann gleich starten will und sich zu Hause ein bisschen ausprobieren will, wir hatten ja das letzte Mal einen Aufruf gestartet, und zwar Bauanleitungen uns zu schicken, zum Beispiel für Strobist-Kits, irgendwelche Vorsätze oder ja, alles was rund um die Fotografie. Und da hat uns der Neufi, den wir das letzte Mal schon verlinkt haben, mit seinem Blog Blitzdings, der hat uns einen Link geschickt von seinem Blog und dort hat er einen Fototisch vorgestellt. Und zwar hat er lauter Sachen, die man eben im Baumarkt bekommt, zu einem 1 Meter breiten oder 1 Meter mal 60 Zentimeter Fototisch zusammengebaut, hat dann so eine kleine Hohlkehle hinten reingebaut und hat hier unten auch noch so ein Testbild gemacht mit so einem kleinen Plastikauto. Das sieht schon ziemlich cool aus. Also man sieht man schon, welche Möglichkeiten das Ganze bietet. Gerade wenn man jetzt mit Strobist Kids arbeitet, um da einfach mal ein bisschen zu probieren, wie auch das Licht fällt, wie wo man Blitze hinsetzen kann und wie sich das Ganze verändert, wenn man vielleicht auch mal Licht von hinten gibt oder punktuell den Hintergrund beleuchtet. Ja, vielen, vielen Dank für deinen Tipp. Wir verlinken das Ganze mal. Schaut euch das mal an. Wie gesagt, auf blitzdings.info. Und ich habe noch einen weiteren Tipp für euch, den verlinken wir auch mal. Das ist eine Softbox zum Selberbauen. Die ist zugegebenermaßen etwas aufwendig, aber zumindest relativ leicht zu transportieren. Die besteht aus mehreren Holzleisten, die zusammengeschraubt werden, wo dann hinten der Blitz eingesteckt wird. Also wir verlinken das Ganze. Und wem das aber zu aufwendig ist, der kann einfach mal probieren, aus Karton sich entsprechend vier Dreiecke auszuschneiden mit kleinen Klebekanten und das zu einem Quadrat oder also vier gleiche Dreiecke und die dann zusammenzukleben und vorne das Ganze mit Butterbrotpapier zu bestücken. Und schon habt ihr eine Softbox, die ihr vor euren externen Blitz stecken könnt. und könnt damit ganz normal wie im Studio arbeiten. Also das Ganze könnt ihr beliebig groß herstellen. Ihr könnt das Ganze auch dann von innen mit Alufolie bekleben oder Streifen mit Goldfolie oder sowas noch einlassen, um ein bisschen noch wärmeres Licht zu bekommen. Da kann man ganz gut drum experimentieren. Und wenn ihr dann zwei davon habt, zwei Softboxen, dann könnt ihr mal was ausprobieren. Das ist ein Studio-Setup-Tipp, den wir auch bei unserem letzten Workshop gegeben haben. Und zwar setzt ihr ein Model vor euch und positioniert die Blitze übereinander. Das heißt, eine Softbox von unten und eine von oben direkt vor dem Model. Und damit bekommt ihr ein wunderschönes, weiches Licht, was aber den Vorteil hat, dass die seitlichen Partien des Models noch schön ausmodelliert sind. Das heißt, ihr habt noch leichte Schatten in den Wangen, die so ein bisschen rauslaufen, habt aber einen sehr schmeichelnden, weichen Lichtabfall in der Mitte des Gesichtes. Also das könnt ihr mal ausprobieren. Geht relativ einfach. Und ein zweiter Tipp wäre, dass ihr euch einfach Styroporplatten kauft. Die gibt es auch im Baumarkt für ein paar Cent. Am besten nehmt ihr euch ein bisschen breitere. Und dann könnt ihr die eine Seite zum Beispiel schwarz streichen oder mit einer schwarzen Pappe bestücken, also irgendwie aufkleben. Da müsst ihr allerdings gucken, dass ihr einen Kleber nehmt, der auch für Styropor geeignet ist. Deswegen ist es wahrscheinlich am einfachsten, das Ganze schwarz zu streichen. Und dann habt ihr auf der einen Seite einen Abschatter und auf der anderen Seite einen Aufheller. Das heißt, wenn ihr das Licht von der Seite gebt und wollt die andere Seite ein bisschen mehr abschatten, ein bisschen mehr mit Schatten spielen, dann stellt ihr an die Seite einfach den Abschatter, sprich mit der schwarzen Seite nach vorne hin und könnt da schauen, dass das Licht nicht so sehr reflektiert. Ist natürlich außerhalb des Studios ein bisschen schwierig, weil ihr oftmals in der Wohnung Wände habt, die vermutlich auch relativ hell gestrichen sind. Aber damit kann man sich ein bisschen helfen, gerade wenn er vielleicht nochmal zwei, drei mehr hinstellt. Und wenn ihr das Ganze eben genau andersrum machen wollt, das heißt aufhellen wollt, dann nehmt ihr einfach die helle Seite nach vorne und ihr habt einen Aufheller. Das Ganze geht ganz einfach für ganz wenig Geld. Ich glaube, du hattest sogar so ein Teil, das sieht aus wie so eine kleine Mistgabel, wo man die Styroporplatte aufspießen kann und dann auf ein Stativkopf.
Stativ, genau.
Stativ.
Das hatte der Michael. Ich weiß jetzt auch leider nicht genau, wie das heißt und wo er das beschafft hat. Ob, wenn ihr mal guckt, vielleicht Styroporhalter.
Wir können nochmal schauen und wir fragen mal Michael und vielleicht können wir das noch verlinken.
Das sieht wirklich aus wie eine Mistgabel, die man auf ein Stativ schrauben kann. Und dann hat man den, kann man den eben super ausrichten, den Abschatter oder Aufheller, sprich das Styroporstück.
Ja, das ist für ganz wenig Geld eben was man sich daheim auch hinstellen kann. Und wenn man sich davon halt zwei, drei hinstellt, dann kann man schon eine helle Wand eigentlich ganz gut ausgleichen, wenn man es von der Rückseite eben schwarz streicht. Und andersrum kann man eben auch noch einen Blitz ausgleichen, wenn man eben vielleicht nur zwei Blitze hat und man stellt auf die eine Seite einen Aufheller, hat von vorne ein Keylight und von oben setzt man nochmal ein Licht auf den Kopf, so als Headlight. Da kann man schon ganz gut mit arbeiten. Wie gesagt,
prima. Wir basteln weiter.
Und da wieder der Aufruf natürlich, wenn ihr da auch noch irgendwelche Vorschläge habt oder irgendwelche Tricks aus der Baukiste zu Hause, dann schickt uns das einfach mal und dann können wir das hier einarbeiten. Okay, Stefan, du hast jetzt mittlerweile deine D90 auch schon fast ein halbes Jahr,
jo.
Oder?
Ja, kommt ungefähr hin. Herbstferien. Osterferien stehen an, fast ein halbes Jahr.
Eigentlich Zeit, um sich das Ganze mal oder da mal eine Auswertung drüber zu machen.
Ja, wie ihr wisst, hatte ich ja vorher eine D80 und habe dann günstig auf die D90 wechseln können und habe einige tausend Bilder mittlerweile gemacht und ich muss sagen, ich bin recht zufrieden und ich denke, der Abstand zwischen D80 und D90 ist doch an wichtigen Punkten größer, als ich dachte. Was da als erstes wirklich zu nennen ist, ist natürlich das Rauschverhalten der D90 und der Kontrastumfang, der abgebildet werden kann. Es ist ein sichtbarer Unterschied zur D80, vor allem im Rauschverhalten. Und das ist halt oft wichtig, weil man mit höheren ISO noch gute Bilder machen kann. Man kann selbst mit ISO 400 Bilder machen, die großformatig, also ich sag mal so Bilddiagonalen bis 3 Meter. Das funktioniert noch, ohne dass das Korn zu auffällig wird, was bei der D80 nicht möglich war. Gut, das ist jetzt eine extreme Anwendung. Wir haben das halt öfters mal. Aber man kann auch wirklich auf Veranstaltungen noch ganz beruhigt ISO 1600 oder 1200 fotografieren, wenn man jetzt nicht größer als A4 gehen möchte und hat ganz ordentliche Bilder, kann dadurch die Blitzreichweite natürlich extrem verlängern. Ist wirklich eine deutliche Verbesserung zur D80 und damit bin ich sehr zufrieden. Was allerdings bei hohen ISO-Einstellungen zum Tragen kommt, womit alle Kameras kämpfen, was mich dann immer nicht so glücklich macht, ist, dass die Farben, mal so salopp gesagt, ein bisschen absaufen. Es ist die Farbechtigkeit, die Brillanz der Farben leidet. Und man kann, es liegt nicht nur am Weißabgleich, sondern es ist wirklich ein Verlust oder ein Verschieben von Farben, die man nur sehr, sehr schwer sauber nachbearbeiten kann. Es ist einfach nicht so brillant wie ein Bild mit ISO 200. Aber gut, mit ein bisschen Erfahrung an der Kamera kann man einiges noch rausholen, wenn man es RAW schießt und dann bearbeitet. Aber die Möglichkeit zu haben, so hohe ISO-Werte wirklich einzusetzen, ist wirklich ein großer Vorteil. Die Batterielaufzeit ist ebenfalls so lang wie bei der D80. Das ist einfach super. Man bekommt mit einer Akkuladung gut 500-600 Bilder hin. Damit ist man gut unterwegs. Kommt immer auf das Blitzen und wie Autofokus und haben die Objektive einen Bildstabilisator. Da kriegt man auch mal 800 Bilder hin, wenn die Bedingungen optimal sind. Aber damit ist man mit 2 Batterien eigentlich für die meisten Events gut ausgerüstet. Vor allem, weil die sich auch sehr schnell nachladen. 30 bis 45 Minuten sind die wieder geladen. Und das ist optimal, kann man mit 2 Batterien auch ein Event durchfotografieren oder einen Urlaub machen, wenn man alles trägt. So mit 1500 Bildern ist man wirklich schon ganz gut dabei. Ja, die großen Unterschiede sind dann noch das Display und die Videofunktion. Das Display möchte ich auf keinen Fall mehr missen. Das ist wertvoller, als ich dachte. Das Display ist A, ein wenig größer. Das ist nicht der Punkt aus meiner Sicht. Der Punkt ist die deutlich höhere Auflösung an Bildpunkten, sodass man wirklich sehr genau sich die Bilder schon vor Ort angucken kann und einen wirklich echten Eindruck bekommt, ob das Bild scharf ist oder nicht, auch im Detail scharf ist oder nicht. Und mit Hilfe des Histogramms dann einfach beurteilen kann, ob das Bild von der Grundlage so gut ist, dass ich dann den Ticken zur Perfektion im RAW-Converter noch beheben kann. Oder wenn ich es eben als JPEG fotografiere, dass ich dann sage, okay, das ist auf jeden Fall technisch sauber umgesetzt, so möchte ich das haben. Und das geht deutlich besser an diesem Display als bei der D80. Also das hätte ich auch nicht gedacht, dass das so einen großen Unterschied macht. Aber wer mal auf so ein hochauflösendes 3-Zoll-Displays, wie es jetzt die meisten neuen Spiegelreflexkameras in der Klasse haben, wer da mal mitgearbeitet hat oder draufgeschaut hat, der wird es nicht mehr hergeben. Es ist wirklich ein Unterschied.
Wer übrigens kalibrierten Bildschirm hat, der sollte mal ab und an das Display seiner Kamera neben den Bildschirm halten und einfach mal gucken, wie sich so die Helligkeit und die Farben verhalten, um da einfach auch mal so eine Einschätzung zu haben, wie das nachher auf dem Display aussieht. Du hast ja schon gesagt, ruhig nachher nochmal aufs Histogramm schauen, um zu gucken, ob das alles stimmt. Aber was man eben dann auch machen kann, dass man das Ganze neben seinen Monitor hält und einfach mal guckt, dass man mit der mit der Helligkeit des Displays noch mal ein bisschen spielt, um da vielleicht das Ganze ein bisschen anzupassen, weil in der Regel sind die Displays ja auf volle Dampframme gestellt und zum Teil dann einfach auch ein bisschen zu hell eingestellt.
Ja, was die farbtreue Wiedergabe angeht, bin ich eigentlich recht zufrieden. Das hatten wir ja auch schon mal erzählt. Man kann bei den Nikon-Kameras, wenn man den Live-View einschaltet, sehen, wenn ich die Weißbalance ändere, kann ich sehen, wie sich das aufs Bild tatsächlich auswirkt. Also er zeigt mir das am Monitor an.
Und das auch in der Kelvin-Voreinstellung, ne?
Genau. Da, ich kann das
darum
einfach
beneide ich dich ja.
Und ich muss sagen, dafür, dass das so ein kleiner Monitor ist, der weiß ich nicht, wie der ab Werk kalibriert wird, ob der überhaupt kalibriert wird, wie die das machen. Aber wenn ich da das so eingestellt habe, dass ich meinen Weißabgleich so haben möchte, dann bin ich, also ganz selten muss ich das dann am Monitor, am großen kalibrierten Monitor nachbearbeiten. Ich habe vom Bildeindruck einen verlässlichen Eindruck. Zumindest
die
so
meisten,
für mich, wie ich arbeite, ja.
Jetzt werden die meisten wahrscheinlich sagen, ist doch eh egal, wenn du mit RAW fotografierst, ziehst du das Ganze nachher in Lightroom wieder bei und dann passt das. Wir haben aber oftmals Aufträge, wo wir mit Mischlichtsituationen arbeiten und dann das Ganze ganz genau einstellen, damit wir einfach, wenn wir wieder zu Hause sind, wissen, wie gelb ist das Gelb, was da vor Ort war, und nicht dann zu Hause irgendwie aus der Erinnerung heraus das Ganze wieder ja, so regeln, dass es dann nachher passt. Und insofern finde ich das eine ganz tolle Sache, weil du kannst dann wirklich mit der Kelvin-Einstellung gucken und relativ schnell dir einen Weißabgleich zusammenbasteln, während bei der S5 und bei der Nikon, die ich noch habe, die das eher über Probieren danach funktioniert und über Erfahrungswerte. Das heißt, man nähert sich dann an den Weißabgleich ran.
Ja, oder man muss eben
schon, bitte?
Man muss eben mit der Graukarte arbeiten, das geht auch, mit einer Farbkarte oder Graukarte, und macht eben den Weißabgleich auch nachher im System. Aber gut, wenn ich ihn vor Ort präzise einstellen kann, erspare ich mir diese Nacharbeit am Computer schon mal. Und das ist ja unser Bestreben immer, den Computern die Möglichkeiten nicht zu nutzen, hinten raus, um alles nachzuarbeiten, sondern eigentlich ein präzises Foto zu machen, wo man möglichst viel eingestellt hat, so dass es passt. Spart hinten raus deutlich Arbeit. Und es gibt ja noch, Marek, den zweiten Fall, dass ich im JPEG arbeite und dann nicht mehr so gute Kontrollmöglich- oder Nachbearbeitungsmöglichkeiten habe, was den Weißabgleich angeht. Und man muss einfach auch sehen, bei den Auflösungen von den Kameras werden relativ große Daten produziert. Und wir machen das ja so, wenn wir jetzt ein Event fotografieren, wo wir nachher mit jeder 1000, 1500 Bilder rausgeht, so eine Gala, 3-4 Stunden am Abend, da kann man nicht RAW fotografieren. Also das ist, wer will das nachbearbeiten, das kriegst du nicht
bezahlt. Ich hatte auch schon Aufträge, da musst du nach dem Schießen gleich die Karte abgeben und dann wird die sofort eingelesen.
Und
da hast du gar keine
Internet
Zeit
oder so.
Ja, da hast du überhaupt keine Zeit. Also kannst du mal kurz gucken, ob das Bild an der Kamera was geworden ist, wenn nicht löscht es, und dann machst du es nochmal.
Ja.
Aber nachher nochmal einen Rechner setzen, du gibst vor Ort gleich die Karte ab. Also das
und da ist es halt
auch
besonders wertvoll, wenn du dann sicher den Weißabgleich einstellen konntest. Nun gut, also das Display ist richtig gut. Macht mehr aus, als ich von den puren Daten auf dem Datenblatt mir gedacht hatte. Und was mir nach wie vor großen Spaß macht, ist das Video. Auch wenn es sehr eingeschränkt ist, eben durch schlechte Tonqualität, manuelles Fokussieren, nur mit Tricks die Blende zu beeinflussen und solche Geschichten. Aber es ist einfach immer dabei und klar, damit mache ich jetzt keine Filme zur Präsentation, sondern das sind oft so Erinnerungsstücke von der Familie, von den Kindern, die einfach so lustig in dem Moment sind, und es ist einfach, spielt keine Rolle, wie perfekt das ist, sondern man will den Moment einfangen. Und wird ständig genutzt, also macht richtig Spaß und ist sicherlich, zumindest für mich, auf keinen Fall überflüssig. Wenn es denn dann noch mit Autofokus ging und mit noch mehr manuellen Eingriffsmöglichkeiten, die man so leichter einstellen kann, dann wird es perfekter. Und ich denke, die nächsten Generationen des Videos funktionieren ja so. Die D90 war die erste, die das eingebaut hatte. Da gibt es Abstriche, aber selbst mit den Abstrichen kann ich sehr gut leben. Was ich vorher schon mal gesagt habe, die Kamera ist sehr klein. Ich habe relativ kleine Hände, die passt also super in meine Hände. Und sie ist natürlich auch sehr leicht, gerade wenn man viel unterwegs ist und wandern geht oder draußen Outdoor-Aktivitäten macht oder Kind sowieso schleppt und 1000 Spielsachen, ist es klasse, die so relativ klein bei der Qualität, was da hinten rauskommt, dabei haben zu können. Aber wenn ich im Studio arbeite oder ja auch sonst, wenn man Blitz drauf hat und oben mehr Gewicht ist, ist der Batteriehandgriff ein absolut sinnvolles Zubehörteil, was ich nicht missen möchte. Brauche ich nicht nochmal erklären, Hochformatauslöser hatte ich vorher, was ich wirklich viel nutze und einfach ein besserer Hebel, wenn oben der Blitz drauf sitzt, hundertprozentig, und die Kamera ist dann immer noch nicht riesig, aber lässt sich noch an vielen Stellen griffiger fassen. So, mein Fazit ist, die D90 ist wirklich eine sehr gelungene Kamera, auch nach einem halben Jahr noch. Ich habe es nicht bereut, gewechselt zu haben. Ich habe es bisher auch nicht bereut, keine D300 oder D300S genommen zu haben, denn von der reinen Bildqualität spielen die in der gleichen Liga. Die D300S hat einen Punkt, der mich deutlich reizen würde, ist das wesentlich bessere Autofokus-System. Das ist, wenn man überhaupt eine Kritik anbringen kann bei der D90, dass das Autofokus-System halt, ja, nicht mehr ganz up-to-date ist, was die Kreuzsensoren angeht und die Geschwindigkeit. Aber ich kann sehr trotzdem gut wirklich damit leben. Und das ist halt bei der 300S, was mich wirklich reizen würde. Und die ist dann auch wasserabgedichtet für Regengeschichten und so. Aber da muss ich auch sagen, das Gehäuse von der D90 ist äußerst stabil. Und ich war mit der auch schon mehrmals im Regen unterwegs, weil es waren eben Aufträge und die Fotos mussten gemacht werden. Und ich hatte nie einen Aussetzer. Ich habe es halt gut getrocknet und trocknen lassen, bis ich es wieder angemacht habe, und hat so alles mitgemacht. Ich meine,
habe ich neulich übrigens gesehen, da hat eine abgeschnittene Regenhose genommen, um das Ganze damit zu schützen. Und vorne so diesen Bund, wenn du so ein breites Objektiv hast, dann passt der Bund vorne schon drauf.
Ja, okay.
Und dann hinten durchgeguckt oder das Ganze dann halt vorne mit so einem Klett gemacht. Ja. Das fand ich auch ganz lustig,
halt,
weil das ging relativ schnell. Und das kannst du ja so mit reinpacken, ansonsten halt der altbewährte Tütentrip.
Genau, ich mache manchmal eine Tüte drüber, aber wenn es jetzt schnell geht und ich nicht viel habe und ich sage, ich habe so 10 Fotos draußen und es regnet halt, dann nehme ich so unter die Jacke und dann nehme ich sie aus der Jacke raus, mache mein Bild wieder rein, die nächste Geschichte, und dann, wenn ich nach einer Viertelstunde wieder drin bin und 10 Aufnahmen im Regen gemacht habe, dann mache ich mich jetzt gar nicht bockig. Das hat sie bis jetzt immer überlebt. Und wenn es halt richtig, richtig schüttet und ich bin länger draußen, dann mache ich eine Tüte drüber und das geht dann auch. Also durchweg eine Empfehlung, wer nach einer Kamera guckt und vielleicht eine Nikon möchte, die D90 kann ich wirklich empfehlen. Für alle Amateure, Hobbyfotografen, Semiprofessionellen, und auch, wir setzen sie ja wirklich auch ständig für Kunden ein. Und es gab noch nie Beschwerden bezüglich der Bildqualität. Und eigentlich konnte ich auch alles machen, was ich wollte. Es geht mit manchen Kameras besser und schneller und die Trefferquote ist höher. Aber das bezieht sich dann wirklich auf die Sportsachen, auf die schnelleren Sachen, auf die ganz wilden. So, Studio, Porträt, Menschen, Landschaft. Wunderbares Arbeitsgerät, macht großen Spaß.
Und die Komposition macht ja letztendlich immer noch der Fotograf.
Genau.
Ja, da sind wir beim nächsten Thema. Komposition. Wir haben auch beim Workshop mal so ein bisschen drüber gesprochen, welches Objektiv, welche Brennweiten nimmt man für Porträts oder für bestimmte Situationen. Und da hatte ich dann mal gezeigt, was es ausmacht, wenn man jetzt mit einem Weitwinkel arbeiten würde bei einem Porträt. Und da können ganz lustige Sachen durchaus rauskommen. Also es kann natürlich auch sein, wenn man jetzt einfach nur das blanke Weitwinkel nimmt und fotografiert, damit jemand dann geht zu nah ran, dann wird das Ganze sehr aufgeblasen. Aber man kann zum Beispiel einfach die Perspektiven ein bisschen übertreiben, ein bisschen viel zum Beispiel, kann an ein Auge relativ nah rangehen und kann dann so diese Perspektiven, das Auge ziemlich groß darstellen oder, weiß ich, am Golfplatz oder am Tenniscourt oder so, dann den Schläger nach vorne richtig rangehen, dass der Schläger überdimensional groß ist und der Arm ziemlich lange dargestellt wird oder ein blanker, ausgestreckter Arm mit Hand nach vorne oder so, dann sind das einfach, ja, von der Größendarstellung wirkt das sehr unwirklich und kann dann ganz spannende Bilder geben, gerade wenn das so ein bisschen vom Aufbau her ein bisschen verrückter sein soll, dann kann das ganz witzig werden. Also macht echt Spaß, probiert das einfach mal.
Okay, das war ein kleiner Fototipp und ich habe nochmal eine Begriffsklärung für, gehört so zum Einsteiger- und Basiswissen, wenn man mit digitalen Fotos arbeitet und führt manchmal zu Verwirrung. Und zwar taucht in zwei Zusammenhängen regelmäßig der Begriff DPI auf, nämlich in Form, Auflösung des Bildes und Drucker. DPI heißt Dots per Inch, das heißt Punkte, die auf einem Inch liegen. Wie viele Punkte? Die Anzahl der Punkte. Und die meinen letztendlich bei der Kamera die Auflösung eines Sensors. Die beschreiben da nichts anderes. Wie viel Pixel innerhalb eines Inches liegen und je höher die Auflösung der Kamera ist, desto höher ist der Wert Dots per Inch. Das ist in dem Fall eine reine Information, spielt nachher nochmal eine Rolle beim Bild. Denn wenn ihr zum Beispiel in Photoshop euch dann die Eigenschaften eures Bildes anschaut, dann seht ihr einmal die Größe, die da angegeben ist, ein Zentimeter, Millimeter, Inch, wie man das möchte. Ihr seht in dem Dialog die Pixelanzahl und zu der Pixelanzahl gehört dann eben auch noch die Auflösung und da steht dann Pixel per Inch wieder. Und hier gibt es ganz unterschiedliche Anforderungen an ein Bild. Wenn ihr zum Beispiel das Bild nur für den reinen für die reine digitale Verwendung am Monitor, im Internet nutzen wollt, könnt ihr euch viel Dateigröße des Bildes sparen, indem ihr die DPI, das ist jetzt so eine gängige Größe, auf 72 DPI am Bild, in der Bildbearbeitung festsetzt. So, das ist das, was ein normaler, günstiger Monitor eigentlich an Auflösung darstellen kann. Es gibt bessere Monitore, die sind dann teurer, die haben eine höhere Auflösung und können dann mehr Punkte pro Inch quasi darstellen. Aber es hat sich so standardmäßig eingebürgert, wenn man Bilder ins Web hochlädt, macht man die nur mit 72 dpi. Das hat den Vorteil, dass die Daten klein sind, schneller Upload, schneller Seitenaufbau und es hat auch den Vorteil, wenn es jemand unberechtigterweise ausdrucken möchte, da kommen wir gleich dazu, dafür ist die Auflösung des Bildes dann zu klein und das Bild sieht nicht gut aus. Es sei denn, man druckt es auch sehr klein. So klein, dass man nichts davon hat. Da war jetzt schon die Brücke zum Drucker. Beim Drucker gibt es diese Angabe auch. Und beim Drucker heißt das, wie viel Punkte der Drucker auf einen Inch setzen kann. Und hier kommt es auch wieder dann dramatisch drauf an, welchen Zweck ihr damit verfolgen wollt. Zum Beispiel wird gängigerweise, wenn man DIN A4 ausdruckt, kleiner ausdruckt, alles darunter mit 240 bis 300 dpi das Bild ausgegeben. Damit bekommt ihr ein wirklich scharfes, schönes, sauberes Bild. Das können die Drucker auch alle gut drucken. Wenn ihr aber ein Bild größer machen wollt, ich sag mal 1 Meter, 2 Meter Durchmesser, dann würde das zwar von der Qualität her auch mit 240 oder 300 dpi funktionieren. macht aber gigantisch große Dateien und ist vom optischen Eindruck oft nicht wichtig, denn so ein 2 Meter Bilddiagonalen Bild, da drückt man sich ja nicht mit der Nase dran. Da geht man wenigstens auch 2 Meter zurück, um das ganze Bild überblicken zu können. Und wenn man dann weit weg ist, braucht man, um das Bild trotzdem scharf und schön wahrzunehmen, deutlich weniger Punkte pro Inch. Und da würde in so einem Fall auch 150 dpi Auflösung reichen. Und das Bild sieht von Weitem betrachtet immer noch interessant aus. Von nahem sieht man natürlich die Pixel, weil dann diese Bildpunkte einfach viel größer sind. Wenn ich auf einem Inch 150 Bildpunkte habe oder 300, es ist klar, werden die Bildpunkte natürlich kleiner. Also, wir haben zweimal den Begriff DPI, Dots per Inch. Höheres DPI ist also nicht immer automatisch besser. Es kommt immer auf den Anwendungsfall an und es beschreibt tatsächlich in beiden Elementen, wie viele Bildpunkte oder Druckpunkte auf einen Inch gesetzt werden. Ja, vielleicht hat sich der eine oder andere schon mal gefragt, was das heißt, und wir konnten hier das ein bisschen auflösen. Und wenn ihr wieder einen Drucker kauft oder wenn ihr darauf achtet, wie ihr eure Bilder ausgebt aus Lightroom oder aus Photoshop, wenn ihr die bearbeitet habt, könnt ihr dann entsprechend der Verwendung höhere oder niedrigere DPI rechnen lassen.
Wir haben eine ganze Menge E-Mails bekommen und lese ich jetzt mal eine vor. Das war der Jerome oder Jeremy, glaube ich. Ich glaube Jeremy. Der hat uns schon mal geschrieben. Moin ihr Fotopodcaster. Ich habe noch einen alten Canon Blitz. Darüber hat er uns, glaube ich, schon mal geschrieben. Den 420EZ. Diesen möchte ich nun gerne auf eine günstige Weise wegen knappem Budget gleichzeitig mit meinem Canon 430EX2 auslösen, damit ich das Licht auch von der Seite auf das Motiv bekomme. Nun habe ich mir mal umgeschaut und habe nun die Frage, ob dies auch mit einer Fotozelle möglich ist. Er hat uns dann einen Link mitgeschickt, und zwar für die Hammer Blitzauslöser Synchron Fotozelle. Das Ganze sieht so ein bisschen würfelmäßig aus, wird einfach oben auf dem Blitzschuh aufgesteckt, hat so eine kleine Fotozelle vorne drin und oben kommt dann der Blitz drauf, beziehungsweise wird nicht auf den Blitzschuh gesteckt, Quatsch, sondern auf ein Stativ geschraubt und kann dann eben über diese Fotozelle ausgelöst werden. Ja, das ganze Ding kostet ungefähr 18 bis 20 Euro. Es funktioniert auf jeden Fall. Du kannst damit den Blitz auslösen, wenn du einen Blitz abfeuerst. Es kann dir allerdings passieren, dass du das Vorlicht von dem TTL-Blitzen, dass das allein schon diesen Blitz auslöst, weil er ja nur über diese Fotozelle agiert. Und wenn dann der eigentliche Blitz kommt, dann ist der zweite Blitz vielleicht noch in der Ladezeit und das kann dann zu Schwierigkeiten führen. Und bei dem Preis würde ich mir ganz ehrlich dann auch überlegen, ob du dann nicht wirklich dir diese Photix Blitzauslöser zulegst, von denen wir schon erzählt haben. Die funktionieren per Funk, kannst da auch verschiedene Kanäle einstellen und das Set mit einem Sender und 3 Empfängern kostet, glaube ich, keine 40 Euro. Oder Stefan? Das lag so,
ja, so in dem 3. Dreh, ne? Genau.
Und da kannst du dann wirklich auch deinen zweiten Blitz nehmen und ihn positionieren. Kannst, wie wir das eben gerade erklärt haben, dir Strobus-Kits bauen und da wild drauf los fotografieren. Also ich denke, damit hast du wesentlich mehr Spaß, als wenn du dir jetzt da für 20 Euro so eine Zelle kaufst und dann ja da eben nur mit Licht quasi auslösen kannst. Da bist du mit der Photix-Lösung dann wahrscheinlich etwas flexibler oder mit allen vergleichbaren Anbietern.
Genau, du kannst mal in der Folge 35 schauen, da haben wir einen Link zu einem Shop, wo die verkauft werden, und da kannst du dich informieren. Genau. Ist auf jeden Fall die bessere Lösung. Footix-Funkauslöser.
Jo, und dann hat uns der Manuel geschrieben. Das ist schon eine Weile her, das ist uns leider etwas durch die Lappen gegangen. Denn der hatte uns zu dem PictureNaut geschrieben.
Ja, und da wollen wir eigentlich gar nicht vorlesen, was er alles geschrieben hat, denn er hat uns super nett, vielen Dank, ein Audiokommentar geschickt.
Ja. Einen Satz aber. Nachdem ihr armen Mac-User keinen PC hattet, um den in der letzten Folge angesprochenen PictureNow zu testen, habe ich das für euch übernommen. Boah.
Tja, der Michael hat ja noch einen, aber der hatte wohl keine Zeit. Wir lassen das jetzt mal so stehen,
okay.
Und Band ab, bitte.
Band ab.
Ja, hallo, liebe Fotopodcast-Hörer und auch ein ganz dickes Hallo an das dynamische Trio vom Fotopodcast. Ihr drei, die uns immer regelmäßig mit Neuigkeiten und Tipps und Tricks aus der Fotografie versorgt. Mein Name ist Manuel und vielleicht hört man es ein bisschen. Ich komme aus der Schweiz, ich lebe hier und wirke in der Nähe von Zürich. Nachdem die Premiere in Sachen Audio-Kommentar in eurem Podcast schon das letzte Mal erfolgreich über die Bühne ging, möchte ich nicht derjenige sein, der die Derniere in Sachen Audio-Kommentar liefert. Und darum habe ich mich hingesetzt und habe euch etwas aufgezeichnet, und zwar zum Thema HDR-Fotografie bzw. zum PictureNaut, den ihr in der letzten Sendung angesprochen habt. Ich habe mir mal die Version 3 von www.picturenaut.de runtergeladen und nach dem Entpacken des ZIP-Files habe ich einen Ordner auf den Desktop geschmissen bekommen und darin befindet sich die Anwendung direkt lauffähig. Was fehlt, ist ein Setup-Programm, ein Installationsprogramm. Das heißt, ihr müsst euch das Programm schon selber sauber auf dem PC installieren. Dazu verschiebt ihr am besten euren PictureNaut-Ordner in den Programme-Ordner auf eurem Windows-System und zieht die PictureNaut-Anwendung mit der gedrückten Alt-Taste raus auf euren Desktop. Dann habt ihr da nämlich eine Verknüpfung und schon habt ihr euren PictureNaut installiert. Ja, und sollte es mal so sein, dass ihr den PictureNaut nicht mehr benötigen solltet, dann könnt ihr ihn durch Löschen des PictureNauts-Ordner auf dem Mond oder noch weiter in den Kosmos rausschießen. Nach dem Öffnen der Applikation gibt's dann erstmal sehr, sehr viel Grau zu sehen und im oberen Bereich habt ihr eine Menüzeile und eine Symbolleiste. Im unteren Bereich habt ihr dann eine kleine Statuszeile, die euch anzeigt, was das Programm gerade macht. Durch Klicken auf das Symbol mit den drei kleinen Bildern und dem Plus davor öffnet sich dann ein Dialog und in diesem Dialog könnt ihr euer HDR-Bild vorbereiten. Dazu klickt ihr auf Hinzufügen, wählt dann alle Bilder eurer Belichtungsreihe aus und klickt auf OK. Nun werden eure Bilder mit Name, Blende, Verschlusszeit und Belichtungskorrektur in der noch vorher leeren Tabelle angezeigt. Falls vorhanden, werden euch entsprechende Daten direkt aus den EXIF-Dateien übernommen. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, dann könnt ihr Blende, Verschlusszeit und die Belichtungskorrektur auch noch händisch korrigieren und anpassen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch eine Belichtungskorrektur vornehmen lassen. Ihr könnt die Geisterbilder reduzieren lassen. Ihr könnt die Eingangsbilder ausrichten lassen automatisch. Und ihr könnt auch eine Farbbalancierung vornehmen lassen. Das jeweils, wenn ihr das Häkchen vor der entsprechenden Option gesetzt habt. Ganz am Schluss könnt ihr noch einstellen, wie die Tonwerte bei der Berechnung des HDR-Bildes gewichtet werden sollen und ihr könnt eine Gradationskurve wählen, die dann ebenfalls zur Berechnung eures HDR-Bildes benutzt wird. Mit einem Klick auf OK geht dann die ganze Rechnerei los. Übrigens auf der linken Seite des Dialoges werden euch entsprechend zu den Einstellungen, die ihr gemacht habt, auch Informationen angezeigt, was diese dann bewirken. Nach einer mehr oder weniger langen Kaffeepause öffnet sich dann ein neues Fenster mit eurem HDR-Bild. Im Weiteren entgraut sich ein Symbol in der Symbolleiste, und zwar direkt neben dem Symbol, das ihr vorher benutzt habt, um das HDR zu erzeugen. In diesem Symbol Dynamikkompression könnt ihr das Tone-Mapping nun einstellen und so euer Bild optimieren. Dazu stehen euch vier verschiedene Methoden zur Verfügung. Diese möchte ich aber jetzt nicht im Einzelnen erläutern. Am besten ist es doch, wenn ihr euch selber da mal durchklickt und ein bisschen ausprobiert. Ihr werdet sicher schnell eine Methode finden, die euch gut gefällt und zu guten Resultaten führt. Im unteren Teil des Dialoges wird auch noch ein Histogramm angezeigt und es gibt auch noch eine Gamma-Korrektur, die ihr vornehmen könnt. Außerdem könnt ihr das Ausgabeformat bestimmen, also 8-Bit, 16-Bit, 32-Bit. Und wenn ihr mal eine Einstellung gefunden habt, die euch sehr gut gefällt, könnt ihr diese auch speichern und anschließend wieder laden. Ihr könnt sogar die Einstellung, die ihr im vorherigen Bild benutzt habt, übernehmen. Wenn ihr dann zufrieden seid, müsst ihr einfach auf OK klicken, die Einstellungen werden übernommen und das Bild wird euch nochmals mit den Einstellungen neu berechnet. Anschließend könnt ihr euer Werk dann entweder als TIFF-Datei oder als Portable Pixel Map Bild speichern. Ich persönlich würde dem TIFF den Vorzug geben, und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, was ein Portable Pixel Map sein soll. Aber vielleicht kann mich da ja mal noch jemand aufklären. Alles in allem gefällt mir PictureNow sehr gut. Die Oberfläche ist zwar grafisch sehr einfach gehalten, dafür ist das Programm aber funktional. Mit der Plugin-Schnittstelle lässt sich das Programm auch noch erweitern, entsprechend mit HDR-Shop-Plugins. Ja, und damit die lieben Mac-User nicht zu kurz kommen in Sachen HDR, habe ich noch ein bisschen rumgegoogelt im Web und bin da auf die FDR-Tools gestoßen. Diese findet ihr unter www.fdrtools.com und das ist eigentlich ein kostenpflichtiges HDR-Programm, aber in der Basic, in der Basisversion gibt es das kostenfrei für die nicht kommerzielle Nutzung. Und mit diesem kostenfreien Modell der FDR-Tools könnt ihr schon so einiges anstellen und ihr habt es wohl schon geahnt, das gibt es in einer Windows- und in einer Mac-Version. Leider habe ich noch keine Zeit gehabt, mir das Programm genauer anzuschauen, aber der erste Blick, der sieht schon recht vielversprechend aus und ich denke da auch, das ist eine sicher sehr, sehr brauchbare Software, sowieso für den Privatanwender, um in den Bereich der HDR-Fotografie einzutauchen. So, nun wünsche ich euch aber ganz viel Spaß beim Ausprobieren dieser Programme. Ganz am Schluss möchte ich auch noch meinen Honigtopf auspacken und ein ganz, ganz dickes Lob und Dankeschön an die drei Fotopodcaster loswerden. Das ist wirklich großartige Arbeit, die ihr macht. Ich selbst habe vor einiger Zeit einen kleinen Fotopodcast für ein kleines Land gestartet, bin nun nach Monaten bei Folge 4 angelangt. Muss mich immer wieder am Riemen reißen, regelmäßiger zu produzieren. Und es ist einfach so, sehr, sehr schnell können da die Stunden zu Minuten werden. Also erlaubt mir hier aus ein bisschen aus Erfahrung zu sprechen. Das ist wirklich, wirklich eine großartige Leistung, die ihr da vollbringt. Bei uns im Zürcher Oberland sagt man eine gute Zeit und ich denke, übersetzt auf Hochdeutsch heißt das ganz einfach Tschüss.
Jo Manuel, vielen Dank dafür. Deinen Podcast, da habe ich übrigens auch schon mal reingehört. Zwar ab und an ein bisschen Probleme mit dem Schweizerischen gehabt, aber fand ich sehr interessant. Jo.
Dann sind wir soweit für heute am Ende. Wir danken euch wieder, dass ihr zugehört habt, dass ihr uns immer so treu hört, dass wir doch eine schöne große Hörerschaft haben, dann lohnt es sich. Wir sind euch heute leider noch den Termin für das Hörertreffen in Berlin schuldig geblieben. Wir hatten schon einen Termin, jetzt ist wieder was dazwischen gekommen und jetzt haben wir noch nicht wieder alle unter einem Hut, weil es wird entweder ein Termin Ende Juni oder dann im September sein, weil dazwischen hat jeder irgendwann etwas vor. Wir favorisieren im Moment den Ende Juni Termin, geben euch dann schnellstmöglichst Bescheid und wir schauen mal, für alle die ein Hotel brauchen, geben wir dann ein Hotel-Tipp, wo wir hingehen werden, diejenigen von uns, die ein Hotel brauchen, sodass man vielleicht abends noch schön zusammensitzen kann auch. Und die anderen, die privat irgendwo unterkommen oder aus Berlin kommen, für die ist es ja dann nicht so interessant. Aber da gucken wir, ob wir vielleicht auch einen Preis raushandeln könnten oder ein Kontingent reservieren.
Ja. Ja, bleibt noch zu sagen, schaut euch mal ein bisschen auf unserer Webseite um. Unter anderem auch die Flickr Group, da hat sich auch in letzter Zeit viel getan, viele neue Fotos dazugekommen. Schreibt uns vielleicht mal einen Kommentar, wie euch die Sendung gefallen hat. Wer das Ganze über iTunes abonniert hat, da freuen wir uns auch, wenn ihr mal einen Kommentar vielleicht irgendwo hinterlasst bei in dem iTunes Store. Und vergesst nicht, wir haben auch im Fotowissen das letzte Mal ein paar Lightroom Presets reingestellt. Probiert die einfach mal aus. Die Anleitung dafür haben wir in der letzten Folge erklärt und ja, testet euch da einfach mal ein bisschen durch. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Der Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.